ARD. 3 Jahre ChatGPT. Wie vertrauenswürdig ist die KI heute?
Sauferei und Après-Ski. Sölden in Österreich hat die Nase voll davon.
Und Rinderhackfleisch ist viel teurer geworden. Warum trotzdem wenig bei den Bauern hängen bleibt?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Herzlich willkommen im Dezember. Heute ist Montag, der 1. Dezember. Und wir sind wieder Uli Spinnrath und Magdalena Bienert.
Im Tagesschau-Podcast bringen dich Uli und Magda jeden Tag auf den neuesten Stand. Kompakt, verständlich und nah dran an den Themen, die Deutschland bewegen. Perfekt für den Morgenkaffee, die Bahnfahrt oder eine kleine Pause zwischendurch. Jetzt reinhören und informiert in den Tag starten. Diese Moderation wurde Ihnen präsentiert von ChatGPT.
Wow. Das war ja super authentisch. Gestern, vor genau 3 Jahren, hat OpenAI das erste Mal ChatGPT der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also ChatGPT hatte Geburtstag und inzwischen ist dieses KI-Werkzeug ja für viele aus ihrem Alltag so gar nicht mehr wegzudenken.
Du, heute schickt mir meine 81-jährige Schwiegermutter über Instagram Bilder von Elchen, die mit Pinguinen spazieren gehen und sie wundert sich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich nutze es ganz gerne mal so für Textbausteine oder so Anregungen. Also ja, für diese pseudoknackigen Moderationen wie eben eigentlich nie. Das war jetzt wirklich nur Spaß. Versprochen.
Ich nutze das immer nur für total unseriösen Quatsch. Ich habe es noch nie, glaube ich, ernsthaft benutzt. Am Wochenende habe ich mir ein Familienwappen davon kreieren lassen.
Na klar.
Oder zuletzt mal das Kind von Freunden als Christkind entwerfen lassen. Das war lustig. Aber es ist halt wirklich okay. Nur so unseriöses Zeugs, was ich damit mache.
Ja, da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. ChatGPT ist auf jeden Fall aktuell der berühmteste KI-Chatbot und hat auch damals einen Hype ausgelöst. Ne? Heute bieten ja verschiedene Unternehmen KI-Chatbots an, von Gemini, von Google über Copilot, von Microsoft und Meta AI. Und es gibt eine aktuelle Studie, eine KI-Studie vom TÜV. Und darin heißt es, dass fast 2 von 3 Menschen in Deutschland KI bereits ausprobiert haben oder sie auch regelmäßig nutzen. Und im Vorjahr, da waren es noch 53% und vor 2 Jahren nicht mal 40. Also immer mehr tasten sich auf jeden Fall ran.
Tja, und dass das natürlich vor allem junge Menschen benutzen, ist wenig überraschend. Fast jeder der 16- bis 29-Jährigen verwendet KI-Tools, viele davon sogar jeden Tag oder mindestens mehrmals die Woche. Und am beliebtesten ist im Moment immer noch der Vorreiter ChatGPT.
Und am meisten wird es laut der TÜV-Studie für Recherchen und Informationssuche genutzt. Es geht ja über Anleitungen, Hausaufgaben bis hin zu Rezepten, aber eben auch Nachrichten. Und viele sehen die künstliche Intelligenz auch als praktisches Hilfsmittel, um produktiver zu arbeiten und sich weiterzubilden.
Aber laut einer anderen Studie vom Digitalverband Bitkom wenden sich viele auch zur Klärung von Symptomen oder generellen Gesundheitsfragen an KI-Chatbots. Und das ist, wie wir alle, glaube ich, wissen, bei Google ja auch schon dünnes Eis. Und bei KI ist das nicht anders.
Oh ja, denn Chatbots wie ChatGPT, Gemini und Co., die erfinden bis zu 40% ihrer Antworten und stellen diese als Fakten dar. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Keine-Antwort-Fälle dramatisch gesunken, und zwar von 31% auf 0. Also das heißt, Chatbots antworten heute fast immer, auch wenn sie eigentlich keine verlässlichen Fakten haben.
Das ist natürlich gerade bei Gesundheitsfragen ein echtes Problem. Entstehen können solche Fehler auf 2 Wegen. Zum einen basieren KI-Antworten mitunter auf veralteten Trainingsdaten. Also Chatbots wie ChatGPT wurden irgendwann mal mit Texten trainiert, die aber inzwischen mehrere Monate oder schon Jahre alt sind, ähnlich wie bei einer Suchmaschine, die seit 3 Jahren nicht mehr aktualisiert worden ist. Also was damals dann irgendwann mal gestimmt hat, kann heute ja längst überholt sein.
So, und zum anderen gibt es tatsächlich echte, ja, man muss es so nennen, Halluzinationen. Die KI reimt sich fehlende Informationen auch gerne mal zusammen, indem sie statistisch plausible Wortketten generiert, auch wenn die eigentlich faktisch falsch sind. Also die KI verknüpft oder sie erfindet mitunter sogar Quellen, die nicht existieren, und verknüpft dann Fakten, die gar nicht zusammengehören.
Es gibt zwar inzwischen auch moderne Chatbots, die im Netz ganz aktuell recherchieren. Das muss ich aber in der Eingabe explizit verlangen. Dann gibt es auch zuverlässige Ergebnisse, aber viele Nutzerinnen und Nutzer wissen das eben nicht. Und das macht die KI nicht automatisch, sondern ich muss sie, wie gesagt, aktiv dazu auffordern, guck bitte nach aktuellen Informationen.
So, und was lernen wir daraus? Niemals den Chatbots blind vertrauen. Also klar, wichtige Informationen lieber nochmal gegenchecken oder auf etablierte Medien bei Nachrichten und Fakten setzen. Gibt auch verschiedene Aufklärungskampagnen, ne? Zum Stichwort Medienkompetenz.
Ja, aber es ist so, dass bei den neueren Versionen, die rauskommen sollen in Zukunft, auch ein Elternmodus vorhanden sein soll, damit zumindest die Kinder besser vor den dunklen Tiefen dieser KI geschützt werden.
Ja, besser ist das. Der Vorstandschef von OpenAI, Sam Altman, hat aber auch bekannt gegeben, dass es in Zukunft auch Erotikinhalte für Erwachsene auf ChatGPT geben soll.
Ulala. Naja. Mal gucken, wie das wird.
Unsere Kurznachrichten.
Die AfD hat am Wochenende unter massivem Protest ihre neue Nachwuchsorganisation gegründet. Über die Hintergründe haben wir hier am Freitag berichtet. Die Polizei hat am Samstag mehr als 25.000 Demonstranten in Gießen in Hessen gezählt. Die Organisatoren haben von doppelt so vielen Teilnehmern gesprochen. An einigen Orten gab es auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Das Bündnis Widersetzen wirft der Polizei vor, massiv Gewalt angewendet zu haben. Und der hessische Innenminister hat gesagt, ohne die Polizei wäre es in Gießen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gekommen.
Die Umsätze von Rüstungskonzernen weltweit haben im vergangenen Jahr nochmal zugenommen und einen Rekordwert erreicht. Das zeigen neue Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI in Stockholm. Davon haben auch die deutschen Rüstungskonzerne enorm profitiert, zum Beispiel Rheinmetall oder ThyssenKrupp. Vor allem der Ukraine-Krieg und der Krieg in Gaza waren dabei die Haupttreiber der Aufrüstung. Die Forscher sagen, generell würden Staaten gerade mehr auf militärische Stärke und weniger auf Diplomatie setzen.
Heute nimmt das neue Schiedsgericht für NS-Raubkunst die Arbeit auf, also für Kunstwerke, die Nazis sich damals einfach genommen haben, um mit dem Verkauf Geld zu machen, vor allem von jüdischen Besitzern. Oder die Besitzer vor ihrer Flucht schnell verkaufen mussten, damit sie eben nicht geraubt werden. Viele der Kunstwerke hängen heute in Museen und das neue Schiedsgericht soll die Rückgabe solcher Kunstwerke an die ursprünglichen Besitzerfamilien regeln. So, Touristen und Einheimische. Das ist ja oft so eine Hassliebe, würde ich sagen. Also Liebe einerseits, weil die Einheimischen in den richtigen Touri-Hochburgen natürlich vom Urlaub der anderen leben und ihr Geld damit verdienen. Häufig zumindest. Und Hass gibt es wohl auch, weil es aber auch manchmal einfach zu viel wird. Auf Mallorca gibt es die Diskussion seit Jahren schon. Die Inselverwaltung will diesen Massensauftourismus irgendwie eindämmen mit diversen Mitteln, aber so richtig geklappt hat das zumindest da bislang noch nicht.
Nee, und der Ort Sölden in Österreich, der hofft jetzt, dass es bei ihnen besser läuft, und zwar mit einem Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Sölden ist ja bekannt als Zentrum des Skitourismus, also vor allem auch Après-Skitourismus. Also da wird abends nach der Piste getrunken, getanzt, gegrölt, durch die Straßen gezogen. Und ja, die Gemeinde Sölden hat davon jetzt die Nase voll, weil damit auch immer wieder Vandalismus und ja jede Menge Müll auf den Straßen einhergeht.
Also kurz zur Einordnung, in Sölden leben etwa 3000 Einheimische und demgegenüber stehen 18.000 Gästebetten. Und ab heute gilt eben in der zentralen Dorfstraße ein Alkoholverbot. Und das ist auch wirklich ernst gemeint. Wer hier offene Flaschen oder Becher mit Alkohol mit sich führt oder sogar trinkt, der muss mit Bußgeldern von bis zu 2.000 Euro rechnen. Das hier ist der Bürgermeister von Sölden, Ernst Schöpf.
In den letzten Wintern haben wir zusehends das Problem gehabt, dass immer mehr Biergläser, Bierflaschen, Speisereste im öffentlichen Raum aufgetaucht sind, weil die Leute halt vor die Lokale auch rausgehen. Und das ist dann zusehends ein bisschen ein Ärgernis geworden.
Also der Mann meint es ernst und seine Botschaft ist klar, Après-Ski in den Bars und Lokalen ist auf jeden Fall weiterhin erwünscht, aber das Schlendern mit dem Glas in der Hand, ja, der exzessive Konsum auf offener Straße, das soll bitte nicht mehr sein. Am Berg kann in den Skihütten und davor natürlich weiter gebechert werden.
Wir haben eben schon gesagt, dass Sölden dieses Problem nicht exklusiv hat. Da, wo viele Touris sind, wird es manchmal eben einfach zu viel. Ischgl ist auch einer der bekanntesten Skiorte in Österreich, hat auch schon ähnliche Regeln eingeführt. Und seit 2016 gibt es da sogar ein Verbot, abends Skischuhe im Ortszentrum zu tragen. Da fragt man sich jetzt, was hat denn das damit zu tun? Ja. Aber es ist ja so, dass viele tatsächlich direkt von der Piste an die Theke in die Hütten gehen und von da aus dann irgendwann später ins Hotel oder die Wohnung. Und so Skischuhe, die machen auf Asphalt wirklich Geräusche, also das klackert ja. Und wenn das dann tausende Menschen jede Nacht sind, dann kann das für die Einheimischen schon mal störend sein.
Aber das Problem gibt es jetzt nicht nur in den Alpen. Willingen im Sauerland ist auch so ein Skipartyort. Übrigens auch das ganze Jahr über für Junggesellenabschiede und so. Und da ist der Alkoholkonsum auf der Straße und in der Bergbahn verboten. Und man darf auch nicht besoffen den Kurpark betreten.
Ja, und die große Frage dahinter ist ja, was wiegt denn schwerer? Also das ökonomische Wachstum oder die lokale Lebensqualität? Der Tourismus hat den Orten ja viele Jahrzehnte Wohlstand gebracht und ist immer weiter ausgebaut worden mit neuen Liftanlagen, neuen Hotels, neuen Bars und so. Und der Tourismus ist mit Abstand auch der wichtigste Arbeitgeber. Aber auf der Gegenseite steht eben, dass viele Einheimische inzwischen zunehmend kritisch auf die Auswüchse gucken und sich eigentlich wünschen, dass mit ihrer Heimat ein bisschen nachhaltiger umgegangen wird. Magda, dir wird es nicht unbedingt aufgefallen sein in letzter Zeit. Du bist ja Vegetarierin, ne? Aber es ist so, dass Rindfleisch deutlich teurer geworden ist in den letzten 5 Jahren. Aber jetzt nicht unbedingt, damit am Ende dann mehr bei den Erzeugern ankommt oder es den Rindern vor der Schlachtung vielleicht ein bisschen besser geht.
Ja, nee, leider nicht. Also 15 Euro pro Kilogramm kostet Rinderhackfleisch aus konventioneller Haltung im Schnitt im Moment. Und das sind 10 Euro mehr als noch 2020. So, wie kann das sein? Wir gucken mal auf die Lieferketten, also den Weg des Fleisches vom lebenden Tier bis hin nach Hause. Und auf diesem Weg gibt es viele Stationen, die Landwirte, die Schlachtbetriebe, die Metzgereien, die Supermärkte und eben dazwischen auch die Transportwege.
Gucken wir zuerst mal auf die Landwirte. Es gibt einfach immer weniger Rinder und rinderhaltende Betriebe in Deutschland und damit in der Konsequenz auch weniger Produktion von Rindfleisch.
Rindfleisch ist teuer, weil das Angebot einfach nicht da ist. Die Nachfrage ist da, also die Kunden wollen Rindfleisch essen, aber es gibt halt nicht genug Tiere, deswegen ist der Preis so hoch gegangen.
Das war der Landwirt Lars Joachims aus Norderwörden im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Er hat über 600 Tiere. Die kauft er als Kälber ein, zieht sie dann auf, mästet sie und verkauft sie am Ende weiter. Das alles kostet viel Geld.
Dann kommen dazu Maschinenkosten. Einmal für die Fütterung und fürs Entmisten, Tränkewasser, Tierarztkosten.
Also viele Landwirte sagen, Rinderhaltung lohnt sich eigentlich nicht mehr. Auch Lars Joachims sagt, sein Betrieb macht nur Gewinn, weil er als Ökobetrieb zusätzliche Förderungen für Naturschutzmaßnahmen bekommt. Also besonders Futter- und Energiekosten sind in den letzten 5 Jahren und seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wirklich doll gestiegen. Die Ukraine ist ja ein wichtiger Getreide- bzw. Futtermittelexporteur, vor allem für Mais und Weizen.
Tja, und der Diesel für die Maschinen, der Strom für die Belüftung kostet alles viel Geld. Die Landwirte, die verkaufen ihr Fleisch ja an die Schlachter, aber auch bei denen bleibt am Ende nicht viel übrig. Übrig sagen die selbst, Kai Kühn ist Schlachtermeister und leitet in dritter Generation die Landschlachterei Kühn in Oldenswort. Das ist im Kreis Nordfriesland. Bei ihm kostet ein Kilo Rinderhack sogar 18,50, also nochmal ein bisschen mehr als die durchschnittlichen 15 Euro. Und trotzdem bleibt am Ende nicht viel Gewinn übrig. Allein Tier und Schlachtung kosten ihn schon 10 Euro pro Kilo.
So, und dann bleiben noch 8,50 Euro nach. Ist nicht viel, da braucht man nicht lange rechnen, ne?
Also 8,50 Euro hat er übrig und davon muss er Personal, Energie, Kühlung, Transport und Verpackung bezahlen. Und auch die Bürokratie kostet. Also die Zeit, die der Schlachtermeister am Schreibtisch verbringt, muss ja auch mit in den Fleischpreis einkalkuliert werden.
Viele meiner Kollegen, mir geht's genauso, verbringen mehr Zeit am Schreibtisch, als wirklich Messer in der Hand zu haben, weil es einfach nicht mehr anders geht, ne?
So, und damit sind wir beim Einzelhandel. 4 Konzerne in Deutschland teilen über 85% des Marktanteils bei Lebensmitteln unter sich auf. Und zwar Edeka und Rewe mit ihren Discount-Tochtergesellschaften Netto und Penny. Dann Aldi und als viertes die Schwarzgruppe. Dazu gehören zum Beispiel Lidl und Kaufland. Man spricht auch von den Big Four. Und diese 4 Konzerne, die haben eine gewisse Macht, was die Preisgestaltung angeht. Sie beeinflussen, zu welchen Preisen Fleisch eingekauft wird, welche Bedingungen die Landwirte akzeptieren müssen. Das betrifft dann vor allem die großen Betriebe. Und dadurch bleibt der Kostendruck am Ende oft am Anfang der Lieferkette hängen, also bei den Landwirten.
Also wir halten fest, es gibt auf dem langen Weg der Erzeugung viele Gründe, warum Rindfleisch teurer geworden ist. Aber der Hauptgrund ist, dass es einfach weniger Rinder in Deutschland gibt.
Magda, hast du schon ein Türchen geöffnet heute Nacht vom Adventskalender?
Du, ich war froh, dass ich halbwegs heil aus dem Haus gekommen bin um diese Uhrzeit. Da war an Adventskalender nicht zu denken. Und ja, als ob ich einen bekommen hätte.
Ich habe überlegt, ich habe einen bekommen mit Schokolade und dann dachte ich, kann ich nachts um 14:45 schon? Ich habe es mir aber aufgespart für gleich zum Frühstück. Okay, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu, das merkt man auch gestern am ersten Advent schon, weil das hier lief im Fernsehen.
Oh, da werden Kindheitserinnerungen wach. 3 Nüsse für Aschenbrödel ist das natürlich. Und gestern war sozusagen die diesjährige Premiere im Fernsehen. Hey, aber wer es verpasst hat, keine Angst, der Märchenfilm kommt allein bis zum Jahresende, wir haben durchgezählt, noch 15 Mal in den verschiedenen ARD-Programmen. Ist inzwischen wirklich ja gute Tradition, ihn wenigstens einmal zu sehen, oder?
Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe ihn noch nie geguckt, aber es gibt ihn nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch taufrisch aufgetaut in der ARD-Mediathek. Wir hören uns morgen wieder. Magda und ich sind wieder da. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüssi.
Bis denn.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.